Mein Name ist Ferdinand Pilz. Ich bin Boxer aus Berlin-Köpenick, geboren und aufgewachsen. Mit 16 hatte ich hier sogar meinen ersten Profikampf. 2016 hatte ich mein größtes Kampfangebot und bin leider in Kanada, Montreal auf die Bretter gegangen. Das war für mich ein absoluter Tiefpunkt. Ich hatte nämlich bis dahin noch nie verloren. Verletzungspause, Sponsor weg, Promoter weg und ganz viele falsche Versprechungen. Aber wenn ich eins aus der ganzen Zeit gelernt habe, ist, dass man nicht aufhört. Man hört nicht auf. Denn wenn man etwas wirklich will, dann tut man alles für den großen Traum. Am 30.11. kämpfe ich wieder. Trabrennbahn Karlshorst. Seid dabei. Und das ist my road to the ring.
Hallo und herzlich willkommen im Großstadtballett, der Podcast zwischen Platte und Gästeliste. Lernt in der neuen Folge den Profiboxer Ferdinand Pilz aus Berlin-Köpenick kennen, den ich über einen gemeinsamen Partner Alive and Kicking kennenlernen durfte. Am 30. November 2019 geht es für den Jungen aus dem Kiez wieder in den Ring, um nach vielen Jahren der Herausforderung Weltmeister zu werden. Was und wer ihn alles auf seinem Weg begleitet hat, erfahrt ihr genau hier. Also, macht euch bereit. Wunderschönen guten Buongiorno. Hallo, Ferdinand.
Guten Buongiorno, hat mir gefallen.
Ja, ich hab was vorbereitet eigentlich, das wollte ich eigentlich machen, aber ich nicht, dass du denkst, das ist jetzt irgendwie so fake-mäßig von mir hier. Guck mal, kennst du doch, oder? Hier?
Super. So,
ja, der Kampf ist eröffnet. Deines ist kein Kampf. Es ist eher ein Gespräch zwischen dir und mir. Und du hast einiges mitgebracht und ich bin schon sehr gespannt, weil eigentlich kennen wir uns beide ja nicht.
Nee, wir treffen uns quasi heute das erste Mal. Vorher WhatsApp-Bekanntschaft, so kann man uns quasi unsere Beziehung beschreiben.
Das stimmt, ja. Und vermittelt über eine tolle Firma, die uns beide verbindet. Dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als mich, denn für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit, da unterstützen zu können. Und für dich ist es ein Sponsor, ne?
Ja, genau. Und zwar Alive and Kickin'. Die machen den Main-Sponsor auf meinem kommenden Event. Dafür haben wir ja am Anfang jetzt gerade im Intro schon den Teaser gesehen und bin mega froh, dass sie mich da bei den ganzen Sachen unterstützen und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Und genauso ist ja jetzt auch der Kontakt zustande gekommen, weil die liebe Lisa von Alive and Kickin' uns beide hier connected hat. Und jetzt sitzen wir hier und schreiben Geschichte.
Für alle, die Alive and Kickin' nicht kennen, habe ich im Vorfeld schon mal was vorbereitet. Und hier kommt ein kleines Statement.
Alive and Kickin' ist eine junge Streetwear-Marke. Uns gibt es eigentlich schon seit 2008. Entsprungen im schönen Vogtland. Wir haben angefangen in einer kleinen Garage und haben nun in Ellefeld ein großes Office, 6000 Quadratmeter, und unser Designteam ist jetzt nach Berlin gezogen. Ja, hier sitzen Design und Marketing und jetzt versuchen wir, die Welt zu erobern.
Und was ich halt auch noch richtig krass finde und richtig wichtig, ja, ich habe hier gerade so ein Label von einem T-Shirt, Hemd, Pullover-Mix, alles in einem. Und da ist ein großes gelbes Logo drauf und da steht No Child Labor, No Blood, No Slave Labor, No Leather, TH. Kennt ihr es noch aus dem Unterricht hier früher? Englisch? Richtig schlecht. Und finde ich
Das hätten wir vorher wohl üben müssen.
Ja, hätten wir vorher üben müssen, aber üben ist ja was für, das kann ja jeder, ne?
Genau.
Finde ich ganz wichtig und ist für dich auch ein gutes Gefühl, so jemand an deiner Seite zu haben, oder?
Ja, definitiv. Also ich bin mega stolz darauf, dass die mir beim Event helfen und dass Life and Kickin' ja mich weiterhin unterstützt quasi bei meiner ganzen Karriere und meinem Werdegang. Mhm. Da bin ich total happy drüber. Wäre wahrscheinlich jeder mit so einem Partner.
Also ich habe Life and Kickin' jetzt dadurch kennengelernt, dass ich mal Model sein durfte bei einem Fotoshooting und es war für mich eine extrem geile Erfahrung und ich habe jetzt schon die ersten Bilder gesehen
ich muss sagen, so ein bisschen stolz ist man dann schon, so eine, wenn man so mal so eine Gelegenheit bekommt und
ja, definitiv darf man sein. Das ist eine super Sache. Und wir haben im Laufe meiner, also der ganzen Boxkarriere, sagen wir mal, durchläuft man ja so einige Shootings. Mhm. Und ich finde es immer wieder spaßig und immer wieder auch was Besonderes. Und die Bilder bleiben halt für immer. Mhm. Das, weil in dem Augenblick merkt man das ja immer gar nicht. Aber wenn man dann 3-4 Jahre später irgendwie zurückschaut auf das, was man mal gemacht hat, ist man immer mega stolz darauf. Und ich werde es wahrscheinlich noch meinen Kindern zeigen, irgendwann.
Finde ich cool. Du hast in dem YouTube-Video gesagt, also das war das am Anfang des Videos, ne? Für diejenigen, die sich da gewundert haben, was da vorangegangen ist. Hast du gesagt, dass dein Promoter weg war, dein Sponsor war weg und es klang nach nicht so geilen Tagen für dich. Du hast einen Kampf verloren, einen großen?
Genau, richtig. Also ich bin, um das mal quasi mal ganz am Anfang anzufangen, quasi, wie das überhaupt alles so entstanden ist, hab relativ früh mit Kampfsport angefangen, mit Karate, als ich so 7, 8 Jahre alt war und war sofort auch fasziniert überhaupt immer von Kampfsport. Ich war in der Schule immer der Stärkste, mein Bruder war immer der Schnellste, ich war immer der Stärkste. Es ging bei mir immer so relativ viel um Zweikampf. Das war,
ich war immer der Kleinste.
Auch super. Hm?
Ich bin ja auch immer der Leistungssportler, wissen ja die wenigsten, Turmspringer früher auf dem Sportgymnasium gewesen.
In wirklich?
Berlin. Ja, wirklich.
Geil.
Deshalb bin ich auch so klein. Turner und dann Turmspringer.
Ja. Ja. Ton ist auch eine geile Sache. Ja, so, und wenn ich Kinder hätte, ich würde die sofort zum Ton schicken. Ton oder Leichtathletik, das ist, glaube ich, die coolsten Sportarten, um anzufangen.
Wie groß bist du?
1,80. Nee, leider nicht. 1,74. Ich wünschte, ich wäre größer.
Yes, 1 Zentimeter.
Und wo sagst du, wärst klein?
Ja.
Mit 1,75?
Da bist du ja sogar noch kleiner.
Ja, das ist doch nicht klein. Hallo, wir sind mittelgroß. Wir sind die Könige unter den Zwergen. So, also, das darf man auch mal so sagen.
Es kommt ja auch nicht immer auf die Größe an, sondern was man machen kann.
Richtig, also das war zu 100%
jeder richtig. Hat jetzt was Zweideutiges gedacht, es war aber nicht zweideutig gemeint. Ja, genau, so, sorry, hab dich voll unterbrochen.
Ja, kein Problem, um darauf wieder zurückzukommen, genau, ich habe mit Karate angefangen damals, war immer schon irgendwie Zweikampf interessiert und bin dann mit 13, auch mit meinem Bruder wieder zusammen, ins Boxschirm Köpenick gekommen und wusste beim ersten Training schon, ich will das machen. Hm. Ich will nichts anderes, ich will genau das machen und meine Zukunft wird dadurch bestimmt werden, dass ich genau das mache. Also ich hatte Glück, dass ich meine Leidenschaft einfach extrem früh entdeckt habe und da auch an einen Trainer gekommen bin, der wie mein Vater ist, Lars Buchholz, und mich mit großgezogen hat und mich da an seine Seite genommen hat. Und im Thai-Boxen habe ich quasi ein paar Jahre gekämpft, bin auch Europameister geworden, mehrfacher deutscher Meister und musste dann leider verletzungsbedingt nach dem Kampf mit dem Thai-Boxen aufhören.
Was da passiert?
Mein Schienbein ist quasi angebrochen beim Kampf und dann ist ein Stück vom Knochensplitter in den Muskelschlauch rein und der ist da bis heute und der drückt auf die Nerven rauf und die hätten das quasi rausschaben können oder operieren können, aber dann wäre die Gefahr gewesen, dass halt den Nerv getroffen hätten, dann hätte ich permanent Schmerzen gehabt, dann wäre halt alles vorbei gewesen. Es wäre bestimmt langfristig eine Möglichkeit da gewesen, aber wir hatten dann einfach die tolle Idee, Ferdi, dann boxen wir einfach und lassen die Beine weg. Und da habe ich gesagt, geil, Hauptsache kloppen. Finde ich gut.
Ja. Nicht, dass du da auf Krücken stehst, da im Kampfring, das ist wahrscheinlich
auch nicht so. Genau, nee, richtig, das war die Idee. Und dann haben wir es mit Boxen probiert. Und am Anfang wurde ich sogar, das war mal gegen Matthias Chemski, weiß ich noch, es war ein relativ guter Amateur. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo und bei Dresden. Wurde ich dann gebucht und ich habe morgens stand ich auf dem Laufband, habe meine Sprintintervalle gemacht und haben sie mich angerufen, ey Ferdi, hast du Bock heute zu boxen? Da war ich, glaube ich, 18 oder so. Habe ich gesagt, nee, auf jeden Fall.
Du sagst gebucht.
Es gab Geld für quasi. Das war ein Profikampf dann gleich, ne? Weil ich dadurch, dass ich beim Thai-Boxen schon Profi war, konnte ich beim Boxen nicht mehr zu den Amateuren, sondern musste halt gleich mit den Profis loslegen. Und eigentlich war die Idee einfach nur ein bisschen Geld zu verdienen und den Matthias Chemski, den habe ich dann tierisch verprügelt und die haben mich eigentlich als Fallobst gebucht. Also die waren sich relativ sicher, dass die gewinnen und dann haben sie uns einen Unentschieden gegeben. Und haben das aber als No-Contest gewertet. Also das wurde nirgendwo eingetragen. So, und
hat er sich bedankt bei dir eigentlich danach, oder?
Ich glaube, der war nicht so richtig zufrieden mit der ganzen Nummer. Aber das war super. Das war ein total schöner Augenblick. Und danach hat mein Manager da gesagt, ey Ferdi, da geht doch was. Lass uns da was starten. Mein Trainer ist sowieso immer mit dabei. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, hier geht wirklich was. Und dann waren quasi 17 Kämpfe später 2 deutsche Meisterschaften, eine Juniorenweltmeisterschaft später, ein kleiner Verband, GBC, kennt vielleicht einige aus Deutschland, kein so renommierter Titel. Boxen ist ja auch immer ein schwieriges Geschäft, da boxt man auch viele Blasen, sage ich jetzt mal, also Leute, die eigentlich nicht so richtig was können, aber bei mir waren halt auch 3-4 Leute mit dabei, die wirklich auch was kannten. Ungeschlagenen Polen hatte ich besiegt in der Juniorenweltmeisterschaft, das war ein ganz cooles Match gewesen, alles auch in Köpenick, deswegen bin ich ein sehr lokal bezogener Boxer. Und dann kam halt für mich das große Angebot dann mit 23 in der großen weiten Welt in Kanada einmal mit der Weltspitze zu boxen und mal zu gucken, was da so geht. Ja, das Ding ist nach hinten losgegangen. Ihr habt es im Video gesehen. Ich habe mich quasi entblößt. War für mich ein extrem schwieriger Augenblick. Ja. Weil wir haben uns vorher halt eine Menge ausgemalt und da ging auch einiges. Also wir waren in dem Kampf, könnt ihr auf YouTube ja angucken, relativ punktgleich. Und in der 9. Runde habe ich mir 2-3 Dinger blöd gefangen. So ist das Boxen. Dann wird man getroffen, dann bin ich zu Boden gegangen. Dann war der Traum ausgeträumt. Und direkt danach war halt quasi der Sponsor weg. Okay. Der Manager war weg, was aber mehr mit dem Gym zu tun hatte. Ich habe parallel dann ein eigenes Gym aufgebaut, auch mit der Kampfbörse davon, in Schöneweide quasi lokal. Und dann ging der Struggle los. Der Einzige, der immer da war, quasi aus boxischer Sicht, war logischerweise mein Trainer und mein Bruder. Mhm. Aber mein Trainer, der hat da alledem. Der ist mein großer Schatz.
Schön. Also ich stelle mir das schon schwer vor. Also wenn du gerade auf diesem Level boxt, wo viele natürlich auch einen monetären Aspekt bei dir sehen, also Geld. Ne?
Definitiv.
Und dann hast du einmal die Situation, du verlierst und es ist ja normal, dass man mal verliert und dann aber gleich weg zu sein, weiß ich nicht, ist auch nicht üblich,
ja,
oder?
Das war, da kamen viele, viele Faktoren mit dazu. In der Boxerei ist es halt schon üblich. Also wenn du da 1-2 Kämpfe verlierst im Profigeschäft, dann bist du fast schon raus. Das ist leider so, dass
Hallo. Ja, wir müssen dazu sagen,
Besuch gekriegt.
Genau, wir haben Besuch. Wir befinden uns heute nämlich im Schneeweiß-Restaurant hinten im Kaminzimmer. Der aufmerksame Zuhörer wird diesen Ort wiedererkennen von meinen Erzählungen. Und hier ist nämlich besonders gemütlich und besonders gemütlich ermöglicht immer besonders schöne Gespräche. Schul, bitte.
Genau, es ist im Profiboxen eigentlich schon üblich, wenn man dann eine schlechte Bilanz hat, dass man quasi aussortiert wird. In Deutschland sowieso, weil das Geschäft hier sehr, sehr schwierig ist. Der deutsche Boxsport ist ja echt. Er ist nicht tot, auf gar keinen Fall. Wir haben super Athleten hier. Das Problem ist halt einfach, dass die breite Masse den Sport nicht mehr so richtig sehen will, was man ja auch sieht, dass die großen Fernsehverträge weg sind. Und dann ist es oder so schwierig, dass jemand dich sponsort, wenn da jemand nicht so wirklich eine Rendite erkennt. Na, weil klar. Kein Mensch der Welt sagt ja, ach, schenkt jetzt einfach mal Geld, weil du so ein geiler Typ bist. Das passiert dann nicht. Man will ja halt schon eine Rendite aus sich raus haben. Und wir raus haben zumindest auch was Medienwirksames dann zurückhaben, was natürlich nur funktioniert, wenn man eine gewisse Plattform hat. So oft, wenn jetzt Nike sponsort oder Hugo Boss oder sonst irgendwas, wollen die natürlich Fernsehshows haben und wollen bei den Main-Sendern dann auch irgendwie präsentativ, plakativ irgendwie gesetzt sein. Klar. Und wenn das nicht gegeben ist, ist es sowieso schwierig. Deswegen war es nicht nur der verlorene Kampf, sondern es waren viele Umstände, die dann dazu geführt haben. Für mich war es halt einfach so, so kannte ich das als Sportler. Ich habe dann halt einfach gesagt, okay, ich reiß mir jetzt einfach brutal den Arsch auf, trainiere wie ein Berserker mit meinem Trainer zusammen und noch mit einem anderen Trainer in Spanien, Argentinien, ein sehr guter Mann, Gabriel Sarmiento, bin ich sehr stolz drauf, dass ich mit dem trainieren darf. Und wir trainieren einfach bis zum Abwinken und hoffen, dass wir ein Angebot kriegen und dann boxen wir alle, die kommen. Blöd war, dass niemand kam. Also war die Lösung, und so ist es eigentlich entstanden mit der Veranstaltung, die Lösung war dann zu sagen, okay, man muss halt einfach über den Tellerrand hinaus gucken, gerade in Deutschland in diesem Boxsport. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn keiner auf mich zukommt, dann gehe ich halt auf die Leute zu. Und wie mache ich das? Dann mache ich halt mein eigenes Event. Dann haben die Leute gesagt, ja, Ferdi, du bist ja bekloppt. Du kannst ja nicht boxen, ein Gym haben und dein eigenes Event machen. Ja, ich bin bekloppt. Und ja, ich mach's. Und ich glaube, ein bisschen Beklopptheit und Verrücktheit braucht die Welt auch.
Musst du.
Ja, und ich glaube, dass das auch den deutschen Boxsport so ein bisschen fehlt. Aus eigener Kraft wieder nach vorne kommen, die lokalen Geschichten voranbringen und die lokalen Leute einfach, die so ein bisschen, bei mir ist es um Gottes Willen jetzt keine Rocky-Story, aber mit einer Geschichte irgendwie kommen, die den Leuten begreiflich macht, dass man es halt nicht nur mit großen Promotern schafft, sondern auch schafft, indem man irgendwie seinen eigenen Mittel benutzt und probiert damit einfach voranzukommen. Und ich glaube ganz fest dran, dass ich das mit meinem Trainer und auch mit meinem Team, mit meiner Familie einfach nach oben schaffen kann, ohne dass die großen Promoter da sind. Und da bestärkt mich das dann natürlich auch, wenn dann jemand wie Life and Kickin auf einen zukommt und irgendwie damit sponsert und an das Projekt glauben, ohne dass Sauerland mit hinten dran steht und die Hand aufhält.
Finde ich schön, weil das ist nämlich genau der Eindruck, den ich auch in der Vorbereitungszeit hatte auf die heutige Aufnahme von dir, durch deine Videos, die ich auf YouTube gesehen habe, deine Internetpräsenz, wo du natürlich auch dafür wirbst, was du sonst noch machst, neben den Boxen. Und ich habe das immer als sehr, ich sage immer, ehrlich und authentisch empfunden. Du bist jemand, der lokal sehr verbunden ist mit Köpenick und das transportierst du uns auch sehr. Und ich hatte sofort das Gefühl, dass das, was du dort sagst und meinst und machst, dass das genau das ist, was du auch fühlst und dass du da wirklich mit 120% dahinter stehst. Und fand ich, das hat mich schon sehr berührt. Ich bin ja auch so ein Mensch, viele kennen mich ja, war auch nicht immer so leicht in meinem Leben und einfach mal etwas wagen, wobei das, was du ja wagst, natürlich noch eine viel größere Sache
ist.
Vielen
Dank, Dankeschön.
Ja, das ist mal mein positives Wort dazu und ja, bin ich schon ganz, 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 ganz toll gespannt. Und wo findet denn das Event statt?
Das Event findet erstmal am 30.11. statt, genau, in der Trabrennbahn Karlshorst. Also ist quasi auch lokal, das ist Karlshorst halt bei Köpenick. Und ja, da passen so 1.200 Leute rein. Und da haben wir vor, das ganze Ding zum Beben zu bringen.
Geil, finde ich richtig cool.
Ja.
Das ist ja auch in der Nähe vom Fez, von der Wuhlheide. Ist ja
genau,
auch,
alles die Ecke. Ja. Mein Gym ist auch da. Also mein Gym ist fünf Minuten von da. In der Slabi-Straße ist quasi gegenüber von der Wuhlheide, wenn man so will. Also,
und du boxst an dem Abend selber?
Ich mache den Hauptkampf.
Okay.
Also die eigentliche Idee von dem Event war gar nicht, okay, ich mache jetzt hier ein total geiles neues Event. Die Idee war, okay, ich will Weltmeister werden, das ist mein großer Traum. Wie schaffe ich das, Weltmeister zu werden? Ich brauche ein Event. Die Leute geben mir kein Event, dann mache ich ein eigenes Event. Mhm. Aber die Idee war eigentlich schon eher auf meine Karriere gemünzt. Mhm. Und im Zuge dieser ganzen Eventplanung, habe ich gesehen, okay, wir haben hier irgendwie total krasse Möglichkeiten in Berlin, ein Kampfsport-Event zu machen, was irgendwie so noch nicht so richtig da gewesen ist und was die Leute einfach entertaint. Weil ich glaube, dass Boxen halt unter anderem, in Anführungsstrichen, tot ist es ja nicht, aber so ein bisschen hinten anders, weil einfach so ein paar Aspekte fehlen, der Sport ist nicht mit dem Zeitgeist gegangen. Gerade was so Marketing angeht und sowas alles. Die sind einfach noch vor irgendwie in den 80ern hängen geblieben.
Ja, die Zeiten mit den Klitschkos auf RTL am Samstagabend sind vorbei, ne?
Ja, richtig. Ja.
Oder Henry Maske.
Ja.
Das ist ja auch, da muss ich jetzt mal was Ehrliches, ehrlich was zugeben. Ich hatte früher als Kind richtig tighte Henry Maske-Bettwäsche.
Geil. Ja. Geil. Hättest du mal besser verschwiegen.
Darfst du sagen.
Da bin ich ja ehrlich.
Bin ich super. Weil Henry Maske da an seinem großen Kampftag mit seiner Boxerpose da auf meiner Bettwäsche. Und kennst du noch sein Einmarschlied?
Ja, klar, Carmina Burana, ne? War es nicht Carmina Burana?
Nee, Vangelis.
Ach so, Evangelis.
The Conquest of Paradise.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ja, fast. Großstadtballett ist ja auch ein Wissenspodcast. Ja, da kann man auch mal ein bisschen Wissen abgreifen. Nee, aber finde ich schön. Das ist auch meine Kindheit, ne? Wenn ich das Lied höre.
Und das war halt auch so, zu der Zeit hat es halt voll gepasst. Der Henry Maske so mag auch Graciano Rigiano. Die Kämpfe, die wurden halt super vermarktet. Der Typ gegen von der Straße gegen den Box-Gentleman. Und mittlerweile ist es halt so, wenn man sich so Kampfsport anguckt, und es kommt halt immer so in Amerika erst an. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel UFC anguckt und die Sportarten, die einfach gerade in dem Kampfgeschäft einfach gerade so richtig boomen, die betreiben halt einfach eine ganz andere Art der Veranstaltungspräsentation schon in medial einfach schon. Da geht's halt gar nicht dran um den Boxer, der dann in seiner Turnhalle trainiert und dann kommt mal die Berliner Tageszeitung vorbei und macht mal einen Artikel über den, sondern die haben halt groß aufgelegte Social-Media-Kampagnen, ne? Die sind im Fernsehen so präsent, dass man halt gar nicht den Kampf an sich sieht, sondern das Erste, was immer passiert, man sieht ein Face of der Kämpfer und dann geht's ins Publikum und dann sieht man einen grüllenden Fan. Ja. Also die Emotion der Leute gekoppelt auf den Kampf, das schaffen die zu transportieren. Und das hat Boxen verloren. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da probiere ich so ein bisschen mit der Veranstaltung anzusetzen. Und ich bin ein Typ, ob das nachher klappt oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich träume immer groß, weil mir das immer hilft. So schlafe ich gut ein, sage ich immer. Wenn ich dann denke, dass ich in 6, 7 Jahren vielleicht die Mercedes-Benz Arena miete, ob das klappt oder nicht, weiß man nicht. Aber das ist der große Traum. So, und dahingehend will ich auch planen, dass sowas passiert. Ich will nicht dafür planen, mal deutscher Meister zu werden und noch 2, 3 Kämpfe zu machen. Nein, ich habe einen ganz großen Traum.
Finde ich gut.
Selbst wenn es nicht klappt, so, that's life.
Also machen wir in 7 Jahren nochmal eine Podcast-Aufzeichnung. Geil. Ich werde dir kleine Ausschnitte von dem heutigen Tage zeigen und dann hörst du nochmal das, was du damals gesagt hast und kannst
dann
das
sag alles nochmal. Dann sage ich auch, was für ein Idiot. Aber ich muss dazu sagen, ich habe letztens ich bin ein relativ großer Fan vom Joe Rogan Podcast, den du ja bestimmt kennst. Da war Elon Musk mal zu Gast und der hat gesagt, und das war ein super Zitat, ich bin lieber ein Optimist und liege falsch, als ein Pessimist und recht zu haben. Und das trifft zu 100% auf mich zu. Ich sage lieber, ich werde Weltmeister und werde es nachher nicht, als jetzt schon zu sagen, ich schaffe es sowieso nicht.
Der wurde es ja nicht.
Ja, genau. Und das Leben ist halt ein wesentlich, also es ist ein besseres Leben, wenn man manchmal auch vielleicht ein Stück weit unrealistisch optimistisch ist.
Ja. Ich glaube, das musst du. Man muss das, glaube ich, einfach sein. Und was auch ganz wichtig ist, Selbstakzeptanz.
Ja.
Bist du cool mit dir selbst?
Kommt auf an, auf welcher Ebene, in welchem Aspekt. Also ich kann schon von mir sagen, wir sind der Real Talk hier, voll der Real Talk. Also ich kann schon von mir sagen, dass ich auch natürlich wie jeder, glaube ich, gewisse Unsicherheiten habe. Und das
ist auch wichtig,
ja,
wie ich finde.
Ja, dass bestimmte Sachen an mir selber mir nicht gefallen, die ich verändern will, so rein selbstreflektorisch, weil ich schon denke, dass ich ein sehr selbstreflektierender Mensch bin. Und das
was wichtig ist für Selbstakzeptanz?
Ja, definitiv, was glaube ich auch wichtig ist, wenn man große Projekte hat oder generell, wenn man von sich selbst halt viel verlangt, sollte man auch viel über sich nachdenken. So. Und jeder, der dann sagt, ey, ich bin einfach rundum ein richtig geiler Typ, der denkt glaube ich nicht richtig über sich nach. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich an mir auf jeden Fall gerne verändern würde wollen in Zukunft und auch probiere dann zu arbeiten.
Und das ist ja ein guter Start, um cool mit sich selbst zu sein.
Definitiv, denke ich auch.
Und wie gesagt, wer meinen Podcast schon ab und zu mal gehört hat, der weiß, wie wichtig Selbstakzeptanz für mich ist und für mein Leben. Deshalb immer schön selbst reflektieren und cool mit sich selbst sein. Du hast ja gesagt, geiler Typ. Ich habe gesehen, bei dir auf dem Profil, Evil Jared.
Ja, ich dachte jetzt, du sagst Ferdinand Pilz.
Na, das weißt du doch.
Ja, danke. Danke. Das
heißt, sonst würdest du ja nicht hier sitzen.
Versuche ich ja Komplimente, Hascha. Ja, gib sie mir. Ja.
Auch eine Art von Selbstakzeptanz.
Genau, okay. Geil. Super selbstreflektierend.
Woher kennst du Evil Jared?
Ich habe damals mit Jared die Vorbereitung fürs Promi-Boxen gemacht. Ah, wir kennen uns schon eine ganze Weile und sind auch befreundet, kann ich so sagen. Oder Kumpels, die nachdenken, so Buddies, wie man so schön sagt. Und trainiert auch regelmäßig bei mir im Gym.
Cool.
Super dufter, feiner Kerl. Und wir sind halt auch auf einer Wellenlänge, weil der Kampfsport halt auch über alles liebt. Ne? Und dann und Sport auch über alles liebt. Ne? Und da sind wir gleich irgendwie cool miteinander gewesen.
Ja. Ich finde den Typen halt einfach auf irgendeine Art und Weise natürlich schräg. Ja?
Aber der ist halt, ne, das ist halt die öffentliche Wahrnehmung und seine, der hat ja auch eine Marke um sich erzeugt. Ne? Er ist halt die Marke.
Auf jeden Fall.
Ja. So. Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Der wird, by the way, der wird das Event am 30.11. moderieren.
Cool.
Zusammen mit Martin Kesici. Die stehen da quasi in Smoking vorne.
Aber was hat denn Martin Kesici damals für ein Lied gemacht hier?
Angel of Berlin.
Ja, genau. Das kennt man noch hier. Hammer. Angel of Berlin, ja. Cooler Typ. Hat der immer noch seinen Zopf?
Der hat seinen Zopf immer noch und ist wirklich ein cooler Typ.
Mhm.
Und der macht jetzt auch wieder Mucke. Der hat es ja auch ein bisschen schwer gehabt. Ist ja auch durch die Presse gegangen. Da mit Depressionen und sowas alles. Hat er offen auch drüber geredet. Und der ist jetzt wieder am Start mit einem neuen Musikprojekt. Hat jetzt ein neues Video veröffentlicht. Können sich auch alle Hörer gerne mal reinziehen. Ich finde es ziemlich geil. Und ja, wird da seinen Weg hoffentlich auch mit mir langfristig an seiner Seite auch weitergehen. Mit einer gewissen Art der Zusammenarbeit.
Ja, da bin ich ja schon mal richtig gespannt auf die beiden Experten auf der Bühne. Aber vor allem Evil Jared. Ich habe ihn damals mal kennengelernt über Joko und Klaas. Da hat er ja damals viel gemacht. Ja. Und ich war 2015 auf dem Sommerfest von der Produktionsfirma von den beiden. Und da war er auch. Und er hatte mal mit einem Video auf sich aufmerksam gemacht. Da hat er mit irgend so einem, ich weiß nicht mehr, wer das damals war, so ein Promi-Dinner nach Klatsch von Joko und Klaas.
Geil.
Übelst eklige Sachen gekocht. Und was meinst du denn, was er da gemacht hat beim Essen?
Na, gekotzt auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle.
Das geht ja gar nicht.
Ja, und
so. Puking Jared.
Ja, mega krass. Und dann muss ich ihn fragen. Ich sag, du musst mir mal ein Geheimnis verraten. Wie machst du das? Und dann hat er mir dann seinen Trick erzählt. Und ich habe es nie ausprobiert, aber ist kurioser Typ. Und ich fand ihn ja immer richtig cool hier bei den Bloodhound Gang. Ist ja auch so Mucke aus den 90ern. Ist
voll unsere Zeit, ne?
Ja, auch deine Zeit. Du bist ja 3 Jahre jünger als ich.
92er Baujahr.
89.
Straight from 92. Pam.
Ja, bei mir ist quasi große 20er Abschiedstournee jetzt gerade, noch bis November. Und dann wird es dann wahrscheinlich eine große 30er Geburtstagsparty geben.
Geil. Ja. Was machst du?
Ich habe ein kleines Tanzlokal gemietet in Friedrichshain für ca. 100 Menschen. und da wird ein
riesen Podcast gemacht.
Nee, da soll ja Familie und Freunde kommen und ist für mich halt auch nochmal ein großer Moment, Danke zu sagen. Und ich habe einen guten DJ aus dem Süßwar gestern in Friedrichshain, so mein Lieblingsclub zurzeit. Und ja, bin schon sehr gespannt, weil ich mag das halt immer so, andere Menschen irgendwie zu verbinden. Also Leute, die sich vielleicht gar nicht kennen.
Ja.
Und ich habe irgendwie 3 Freundeskreise und 2 Jobs, in denen ich arbeite und dann noch der Podcast dazu.
Ja. Und die Welten miteinander zu vereinen, das ist natürlich, das kann aber natürlich eine richtig geile Party werden.
Ich bin mir sicher, dass es das wird. Ist halt nur noch die Frage, wie krass, also wie das Ausmaß am Ende ist. Und genauso wirst du wahrscheinlich wissen, dass dein Event auch richtig gut wird. Du weißt halt nur noch nicht, wie gut es wird, oder?
Ja, genau das war das Selbstzweifel, über das ich vorhin geredet habe. Da sind bei mir natürlich, also ich gebe wirklich alles dafür, dass es geil wird. Ich kann das jetzt einfach mal so sagen, auch im Podcast. Ich gehe auch finanziell komplett all in. So, also alles, was ich angespart habe durchs Gym, haue ich alles rein. Ich setze alles auf eine Karte und da wächst natürlich auch trotzdem die Nervosität, dass so bestimmte Sachen nicht klappen. Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, was ich will und hoffe, dass ich genau das auch realisieren kann und werde dafür alles geben, dass das auch funktioniert.
Mega gut. Und das ist genau, unterstreicht diesen ehrlichen Charakter, den ich von Anfang an hatte. Und ich werde auf jeden Fall da sein.
Geiler Scheiß.
Ja. Und für mich ist ja immer wichtig, du bist zwar Sportler, trinkst auch Alkohol so
ab und zu. Also
feierst du auch mal?
In der Vorbereitung überhaupt nicht, ne? Also klar, null. Aber sonst muss man auch ab und zu mal richtig einsaufen. Allerdings mache ich das erst, muss man auch dazu sagen, also ich bin jetzt 27, ich mache das erst seit 2 Jahren. Also bis 25 habe ich eigentlich gar nichts getrunken. Mhm. Also wirklich null. So. Und dann habe ich ab und zu mal angefangen, auch wegen dieser schweren Zeit mit Kanada und so weiter, alles, was dann war und diesem Verlieren, geht man dann mit den Jungs ab und zu mal weg. Ich bin aber kein Clubgänger, also mag ich gar nicht. Ich habe relativ früh angefangen, an der Tür zu arbeiten, in Berlin auch. Ich stand im Tacheles und sowas alles und im Funkwerk und so. Und also im Tacheles war Zapata da nebenan. Und war da auch immer nüchtern und fand das irgendwie, feiern gehen war nie so meins. Was ich allerdings richtig geil fand, ist mit den Jungs einfach mal was essen nehmen, ein paar Drinks nehmen und dann ausatmen. Irgendwo zu Hause. Das ist einfach super. Und da muss auch nicht jeder sehen.
Nee, das stimmt. Aber
das geht raus an Schucki. Den wird dir keiner kennen, aber wenn er das hört, wird er das genau wissen.
Wer ist das?
Das ist ein Freund von mir. Mit dem artet es immer aus. Das ist so ein Typ, kennst du so einen Typen im Freundeskreis? Es gibt so, mein Bruder ist auch so ein bisschen so, ne? Der ist auch original so. Der hat nicht die Wirkung auf mich, weil wir einfach so noch zu viele andere Verhältnisse haben. Aber auf andere auf jeden Fall. Es gibt so diesen einen Typen im Freundeskreis. Immer wenn du den triffst, bist du danach besoffen. Und immer wenn du den triffst, bist du irgendwie nackt. Und irgendwie, wenn du den triffst, musst du danach irgendwie brechen.
Das klingt wie meine Jugend. Ja. Außer das mit dem Brechen, das mache ich nicht. Nee, cool. Finde ich klasse. Also habe ich auch die Möglichkeit bei dir auf deinem Event ein bisschen zu tanzen noch? Oder?
Definitiv. Wir haben eine Aftershow-Party direkt im Anschluss nach meinem Kampf, der hoffentlich positiv ausgeht. Mhm. Ich will jetzt aus Holz klopfen. Mir hört. Das haben alle gehört, ne?
Ja. Ich habe auch noch mal hinterher geklopft.
Geil. Doppelt hält besser. Genau. Ja. Dass es auch hoffentlich gut geht. Und danach haben wir bis 5 Uhr morgens direkt da an der Location eine Aftershow-Party. Und werden so ein bisschen in die Schlagerrichtung gehen. So und in die Schlager-Pop-Schiene, so sage ich jetzt mal. Ja.
Hammer.
Also danach wird auf jeden Fall gefeiert. Ja. Es sei denn, ich verliere, dann fange ich auf jeden Fall, ich fange an zu heulen, wenn ich verliere. Dann muss ich sofort weg. So, aber ich werde nicht verlieren. Sag ich jetzt einfach mal.
Wirst nicht verlieren. Also eskalieren werden wir auf jeden Fall alle.
Ja.
Ich habe gerade so einen Wrestling-Kampf im Kopf gehabt, so, wo dann irgendjemand anfängt, irgendwie so Stühle zu schmeißen und so.
Okay. Aber
dann bist du selber, der dann auf einem Ring steht und dann irgendwie so Stühle durch die Gegend wirft und völlig eskaliert und sagt, Scheiße!
Ja, lass uns nicht mal nachdenken. Das ist ein Szenario, das darf nicht in meinen Kopf rein.
Nee, darf
sonst
nicht.
Manifestiert sich das noch.
Nee, cool. Bin ich schon richtig, richtig aufgeregt. Ich packe natürlich den Link für die Tickets in meine Shownotes, kann jeder von euch raufgehen und reinklicken.
Kaufen.
Genauso wie deine Webseite und alles zu deiner Person, Instagram, YouTube,
Dankeschön.
Etc. Ja. Und darfst du sagen, was die Tickets kosten?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also wir haben, die Sitzplätze sind tatsächlich schon ausverkauft. Allerdings haben wir auch nicht so viele Sitzplätze da, weil ich das, jetzt wird er gerade schon gehen. Nein, Flo muss stehen. weil tatsächlich ich das bei einer Boxveranstaltung auch geiler finde, wenn die Leute einfach stehen, weil es mehr wie ein Hexenkessel wird, weil genau das das Problem ist, was ich so beim Boxen angesprochen hatte. Das Problem ist ganz oft bei Boxveranstaltungen, in den ersten 20 Reihen sitzen Leute wegen des Prestiges und nicht wegen der Veranstaltung, weil die es cool finden, in der ersten Reihe zu sitzen. Das sind dann irgendwelche, in Anführungsstrichen, Promis, ihr könnt es ja nicht sehen, ich gestikuliere gerade, Anführungszeichen, Promis.
Sehr gut.
Und dann, dann geht einfach der Vibe verloren. Und ich werde es halt so machen. Mein Bruder ist halt Anführer der sogenannten Strohhutbande. Weil ich laufe immer mit dem Strohhut ein. Ich bin Ferdi, aka der Strohhut. Ich boxe immer und laufe ein. Diesmal auch mit unserem eigenen Song, weil mein Bruder und ich machen auch Musik zusammen. Mit dem Strohhut lauf rein. Und mein Bruder ist der, der die Strohhutbande dann anfeuert. Und wenn die 1 Meter, 2 Meter vorm Ring stehen und direkt dran sind, ist die Emotion einfach total da und elektrisierend für jeden, der mit dabei ist. Das ist der Plan. Und ich hoffe, dass das halt auch ein bisschen besonders ist an der Veranstaltung.
Ja, cool. Wie kann man in die Strohhutbande aufgenommen werden?
Sich einen Strohhut aufsetzen. Ist okay. Sehr einfach. Und zum Kampf kommen.
Das mache ich.
Ja. Und schreien. Und also schreien. Man muss auf jeden Fall ein lautes Organ haben. Ich mag es überhaupt nicht. Ich will so ein bisschen diese Fußballatmosphäre ins Boxen mit reinbringen. Mein Bruder wird auf jeden Fall auch dastehen mit dem Rücken zum Ring und wird die Leute motivieren, permanent, dass sie auch lautstark damit dabei sind. Das ist der Plan.
Finde ich cool, weil es ist nicht so dieser typisch klassische Boxkampf, den man dann kennt, sondern einfach irgendwie so eine Mischung aus allem, so irgendwie aus Sport, aus Ehrgeiz, aus Party, aus guter Laune auf den Rängen und eine Gemeinschaft.
Genau das wollen wir haben. Also die Community und einfach auch so ein bisschen wieder die Bezirke, also den Bezirk und alles, was so mit dran hängt, alles mal wieder zusammenbringen. So.
Geil.
Ich hoffe, das klappt.
Ich bin jetzt schon nachhaltig begeistert und witzig, 30. November, da bin ich ja dann auch schon 30. Es gibt immer so viele Überleitungen zu meinem 30. Geburtstag. Du merkst, es beschäftigt dich.
Ich merke, es beschäftigt dich. Aber ich merke, dass du kein Typ bist, der ein Problem hat, älter werden anscheinend. Nee.
Ich habe mit 24 meine Haare abgesäbelt und da war für mich schon alles so, okay, jetzt wirst du alt und jetzt wartest du nur noch auf die 30 und es kann nicht schlimmer werden, ist falsch, weil meine 20er waren einfach Hammer.
Bombastisch.
Ja, bombastisch. Ja. Und wenn meine 30er nur 50% so werden wie meine 20er, dann Hammer.
Also ich glaube, ich werde 27, habe ich gerade gesagt, ich werde ja auch irgendwann 30 und bei mir ist es so ein bisschen, deswegen habe ich ein kleines Problem damit, mit älter werden, weil man hat so zwei Leben. Ich habe einmal das Leben als Leistungssportler und das ist halt irgendwie also Boxen kann man Gott sei Dank auch, wenn man ein bisschen älter ist, da hat man seine Hochzeit so mit 31, 32, 33 und schlechter wird so ab 36, das heißt, ich habe jetzt noch so 9 Jahre, wo ich aktiv boxen kann und 9 Jahre, wenn ich das hört, mein erstes Leben endet nach 9 Jahren, da denkst du halt schon, okay, fuck, was passiert jetzt gerade? Und auf der anderen Seite ist natürlich Mitte 30 einfach, also 30 generell, das ist ein total geiles Jahrzehnt für einen selber, weil meistens ist man irgendwie gefestigt, man weiß, was man will. Meistens sage ich jetzt, emotional vielleicht auch ein bisschen gefestigter, hat irgendwie auch sein Einkommen, ein bisschen finanziellen Background. Das ist halt einfach auch eine coole Art zu leben. Mhm. So.
Cool.
Denke ich. Ich will dir Mut machen.
Ey, du, brauchst mir keinen Mut machen, ist lieb gemeint. Fühle mich extrem wohl und von daher können die 30 kommen. Ich habe noch nicht so richtig Bock auf die 40er. Aber ist er noch ein bisschen hin.
Ja.
So, und jetzt möchte ich dir nochmal eine Gelegenheit geben, deine Veranstaltung, dich und deine Einstellung nochmal ganz kurz zu promoten, alles zu geben und
darauf bin ich nicht vorbereitet.
Ich weiß.
Das kommt jetzt improvisiert.
Das ist ja so wie ich. Bin ja auch nie vorbereitet.
Usa, okay. Okay, Leute. Ich bin Ferdinand Pilz, ich bin der boxende Strohhut und für mich geht's aus eigener Kraft an die Spitze, weil ich glaube, dass ein Optimist immer mehr schafft als ein Pessimist und deswegen glaube ich daran, dass ich es schaffen kann, Weltmeister zu werden, zusammen mit der Unterstützung von meiner Familie, meinem Trainer und dem ganzen Bezirk, hoffentlich irgendwann von ganz Berlin, wenn wir es schaffen, was Neues, eine coole, geile Veranstaltung hier zu etablieren, die nachher meine Zukunft sichert und für eine Menge Spaß sorgt.
Hammer. Das,
das
Stadion tobt, unser Publikum hier im Hintergrund.
By the way, darf ich kurz eine kleine Information noch abgeben, auch wenn der Teaser jetzt schon kommt. Und zwar, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich mache mit meinem Bruder auch Musik zusammen. Für mich ist es mehr Hobby, aber mein Bruder will da wirklich mehr draus machen und der hat das Talent dafür. Das wird noch was richtig Cooles auf euch zukommen. Der wird auch live performen bei dem Event, weil er mein Einlauflied mitgeschrieben hat. Wir haben das zusammen gemacht, wird eine ganz emotionale Sache. Und checkt mal den Scheiß von meinem Bruder aus.
Mega, finde ich cool.
Er heißt Fridolin, ich bin Ferdinand, wir sind eineige Zwillinge und wir sehen uns wirklich ähnlich.
Und ich bin Flo vom Großstadtballett-Podcast und danke auch dir fürs Zuhören. Alle Links zu dieser Folge und wer alles genannt wurde, findest du in den Shownotes. Und wir sehen uns am 30.11. in der Arena. Geil. Und ich bin schon mega aufgeregt, genauso wie mit unseren Partnern, ja, Live and Kicken und deinen Sponsoren.
Live and Kicken!
Genau. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Heimreise und bis bald,
mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung.